1985. In der Einleitung zu diesem Buch habe ich viel mit Zahlen jongliert. Das war ja das Window of Opportunity, das mir meine Mama von klein auf mitgegeben hatte. Wenn alles klappt, wird die erste Auflage am 16. April präsentiert und da bringe ich wieder eine runde Zahl ins Spiel. 15.000. Denn vom Beginn dieser Erzählung bis zur Präsentation des Ergebnisses sind exakt 15.000 Tage vergangen. Es handelt sich um den Zeitraum 22. März 1985 bis eben 16. April 2026. Der 22. März, ja, da wurde ich im Jahr 1968 geboren und so mag ich das Buch mit meinem 17. Geburtstag, eben dem 22. März 1985, beginnen. Als Kind einer Arbeiterfamilie war es nicht selbstverständlich, dass ich eine AHS besuchen durfte. Ich bin unendlich dankbar, dass mein Vater reinhackelte, damit es die Kinder mal besser haben. Daher war für mich auch immer klar, dass ich so wenig wie möglich annehmen wollte. Ich hatte, obwohl ich von den Noten her ein extrem schlechter Schüler war, schon Mathe-Nachhilfe gegeben und auch sonst nicht viel verlangt von den Eltern. Meine Eltern gaben mir daheim Bildung und schenkten mir Skills. So durfte ich Akkordeon und Gitarre lernen bzw. auf dem Tennisplatz aufwachsen. Ich spielte gar nicht so schlecht. Mir war klar, dass ich gleich nach der Matura arbeiten würde, weil ich meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen wollte. Habe ich auch so gemacht, doch dazu dann 1986. Zunächst einmal musste die Matura geschafft werden. Und ich war da immer on the edge, hatte zum Beispiel im Halbjahreszeugnis der 7. Klasse 7 nicht genügend, unendliche Fehlstunden und vieles mehr. Wir hatten ja so viel anderes zu tun. Musik im Ohr, Mädels im Kopf, Partys in Gartenhäusern an der alten Donau in Wien-Donaustadt. Ja, wir hatten Drogentote in der Schule in Wien 22, aber da war ich weit weg. Nicht von den Leuten, aber von den Drogen. Wir waren eher so nach dem Motto der US-Komödien dieser Ära unterwegs. Bachelor Party oder Porkies oder sowas. Also im Grunde harmlos. Zu meinem 17. Geburtstag 1985 hatte ich gerade kurz vorher dieses sensationelle Halbjahreszeugnis der 7. Klasse ausgefasst. Trotzdem ermöglichten mir meine Eltern zusätzlich zum normalen Skikurs auch einen Osterskikurs. Das war damals das Größte für uns. 1985 gab es geniale Erinnerungen. Mein Kumpel Michi und ich waren quasi die Anführer eines Musikprojekts. Mit unglaublich vielen A Cappella-Artists. Gitarren waren nicht mit, dafür mein Ghetto-Blaster in Spatial-Stereo, der das und noch viel mehr aufgenommen hat. Zum Beispiel stilistisch wirklich köstliche Ausführungen von Lehrern, die uns erklärten, was alles nicht geht und wie wir den Skikurs nicht abhalten sollten. Auch das Geistern, also die nächtlichen Besuche bei den Mädels, die sind nicht so gut angekommen. Beziehungsweise das Geistern. Nicht aufgefallen ist dafür Folgendes. Da das Nachbarzimmer, ein kleines, noch nicht belegt war, dachten wir benutzen die Toilette dort, damit es bei uns nicht so stinkt. Pragmatisch, guter Plan. Hat auch 3 Tage funktioniert, dann musste ein Zimmermitglied nächtens ging rüber, erledigte sein Geschäft und als er fertig war, bemerkte er, dass das Zimmer belegt war. Stress gab es keinen, denn die Geschichte war wohl auch dem Zimmerbewohner, ein Lehrer, der in der Zwischenzeit eingezogen war, unangenehm. Es wurde nie wieder drüber gesprochen. Oder auf der Skipiste. Wir waren natürlich die erste Gruppe, das war damals schon Statussymbol. Unser unglaublich netter, aber viel zu guter Turnlehrer probierte sich auch als Skilehrer. Das ging zum Beispiel so. Wir sammelten uns vor einem Steilhang und er meinte, er fahre runter und gebe uns dann Stockzeichen, dass wir einzeln runterfahren würden und er das bewerten. Leider hatten wir damals wohl ein Problem mit den Ohren, da wir ihm beim ersten Versuch alle direkt nachgefahren sind und so das mit dem Stockzeichen obsolet war. Aber es gab ja weitere Chancen. Leider klappte auch der zweite Versuch nicht, denn er fuhr zwar vor, aber wir interpretierten sein Stockzeichen mit alle gleichzeitig runterfahren. Das tat uns dann sehr leid. Beim dritten Versuch wollten wir es besser machen, aber es war halt zu kalt. Und so fuhr er wieder vor und als er sich umblickte, waren alle weg. Wir waren durch den Wald direkt in die Herberge gefahren, weil wir plötzlich Hunger bekamen. Und es war ja wirklich sehr kalt. Eine Stunde später war er dann auch da, total verschneit. Er habe uns gesucht. Tat uns eh leid. Aber so war es halt damals mit unserem Humor und wir mussten immer viel lachen, was auch negativ auf die Betragensnote eingezahlt hatte. Es war wirklich blödes Wetter weitgehend und eine Lieblingsanekdote ist, dass mein Kumpel Michi und ich, als der Sessellift im Schneesturm wieder mal stehen blieb, kurzerhand einen Location-Check machten. Also so Sessellifte hängen ja manchmal 30 Meter über dem Boden, dann wieder nur 3 Meter. Und wir waren über so einer 3 Meter Stelle in tief verschneiten Wald und wir waren vorne, sodass uns niemand sah. Also entschlossen wir uns uns kurzerhand runterzuspringen, weil es ja kalt war. Es war eine leichte Übung und wir sind dann aber zu so einer 30 Meter Stelle gefahren, haben dort unsere Skier kreuz und quer platziert und als der Lift wieder loslegte und der panische Lehrer runterschaute und 30 Meter tiefer seine schreienden mit Lachen vermischt Schüler hörte, war doch der Spaß dabei. Was ist passiert, Burschen? Wir sind rausgefallen, also wir sind rausgefallen, wie man das ja auch von Schleppliften kennt, von Sesselliften, jedoch eher nicht. Da war er dann doch sauer. Tat uns dann auch leid und so stand kurz im Raum, dass wir heimgeschickt werden, aber das blieb uns erspart, denn das hätte mir auch für meine Eltern leid getan. Und noch was, bei diesem Osterskikurs habe ich auch meine spätere Ehefrau kennengelernt. Wir waren von 2019 bis 2023 verheiratet und ich werde darüber noch schreiben. Dazwischen haben wir uns wohl an die 30 Jahre nicht gesehen. Das war auch keine Beziehung damals und damit auch keine Trennung, aber so ein bisschen Labum vom Gefühl her. Und ja, ich habe unlängst auch Stranger Things geschaut und nur kurz dazu ein Nerd-Einschub. Auch der Main-Character Will Byers hat in der Serie am 22. März Geburtstag, was im Verlauf der Serie, die mit 80er Musik Monster besiegt, eine Rolle spielt. Aber keine weiteren Spoiler. Anschauen. Wills Mutter wird übrigens von Winona gespielt. Wer jetzt die Panik bekommt und sich denkt, was der Bub die ganze Zeit da redet, man hätte sich doch ein Börsebuch erwartet, hat erstens recht und zweitens sei beruhigt. Denn parallel zu dieser bisweilen kindisch depperten Coming-of-Age-Zeitschiene ist die Wiener Börse entdeckt worden. Und zwar von Jim Rogers, der Ende 1985 mein Zeugnis gesehen hatte und dachte, das muss besser gehen. Nein, so war es nicht, aber dafür so. Alles begann mit einem Artikel im Finanzmagazin Barron's. Der Investmentbiker, wegen seiner Maschinen natürlich Rogers, äußerte sich hier auffallend positiv über einen unterentwickelten, aber hochinteressanten Emerging Market. Er leitete lang ein und meinte Wien. Damals gab es noch keine Clickbait-Titel. Das war wie gesagt im Februar. Der damals aussagekräftigste Aktienindex WBI notierte bei 125 Punkten, nachdem er 16,5 Jahre zuvor in meinem Geburtsjahr 1968 mit 100 Punkten startete. Was sich dann aber gleichzeitig mit unserem Osterskikurs abspielte, kann mit Fug und Recht als erste Jahrhundertrallye bezeichnet werden oder als die im alten Jahrhundert. Bereits im März stand der Index bei mehr als 155 Punkten bis Juli 250. Dieser Anstieg ging fast ausschließlich auf das Konto ausländischer Investoren, erinnert sich Zeitzeuge Erich Pietag. Alles in allem also ein typisches Szenario für einen Emerging Market wie Wien. Höchst Interessantes trug sich allerdings im Herbst zu. Denn nach einer kurzen Konsolidierung waren es plötzlich inländische Anleger, die den Markt weiter nach oben zogen. Im November erreichte der Index 285 Punkte. Der Grund für dieses unerwartet hohe Inlandsinteresse lag zum Teil daran, dass eine steuerliche Förderung für junge Aktien in Aussicht gestellt wurde. Das schon her. Der Jahresschluss lag bei 275 Punkten plus 130%. Wien war damit der weltweit beste Aktienmarkt 1985. Die beste Austria-Aktie, Karl Kahanes Montana, legte dank Jimmy sogar mehr als 900% zu. Und ich? Ich habe das nicht mitbekommen. Überhaupt nicht. In der Schule hat man uns sowas nicht erzählt. Internet gab es noch nicht. Da gibt es eine Teilparallele. Mein Sohn steht aktuell kurz vor der Matura. Internet gibt es mittlerweile schon, aber in der Schule wurde bei mir damals keine Sekunde dem Aktienmarkt gewidmet. Schade eigentlich, denn zum Beispiel 2025 war ein geniales Jahr für die Märkte. 1985 brachte für Wien auch Neulinge. Jungbunzlauer und Lenzing mag ich hervorheben. US-Treasuries hatten hohe Renditen. Während unsere Treasuries geklaut wurden, mit meinen Freunden Michi und Matthias habe ich einen Schatz auf einer Wiese auf der alten Donau vergraben, ich glaube so 20 Schilling in einer Holzkiste. Wir haben dann eine Schatzkarte angefertigt, so quasi Verbindungen von Bäumen und so und in drei Teile zerrissen, damit niemand das Ding solo ausgraben kann. Jahre später war der Schatz trotzdem weg. Es ist zu befürchten, dass die Wiese umgegraben wurde. Die 7. Klasse habe ich übrigens geschafft. Sehr stolz und kurz danach gab es am 13. Juli 1985 als Geschenk Live Aid. Da habe ich tolle Erinnerungen an das Spektakel auf mehreren Kontinenten. Einige Proponenten sind mit der Concorde von Location zu Location geflogen. Sowas wie Vertragswerk, Regulatorik und so gab es nicht. Daher stand die Musik für den guten Zweck im Vordergrund. Heute würde sowas schon im Vorfeld als verdächtig eingestuft und wohl ganz sicher niedergeschitztormt. Auch bei Live Aid hat man das spätere Shitstormen probiert. Aber die gute Musik, die bleibt. Und dann hatten wir noch den sauren Regen. In einem späteren Interview mit Ex-Verbundchef Wolfgang Anzengruber haben wir ausführlich geplaudert. Anfang der 80er Jahre wurde der saure Regen zum Synonym für die Umweltzerstörung. Durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe gelangten große Mengen an Schwefel in die Atmosphäre. Dies führte zum Sterben von Bäumen und ganzen Wäldern. Als Reaktion darauf wurden zahlreiche Maßnahmen gesetzt. Von der Einführung des Katalysators für Kraftfahrzeuge bis hin zu Abgasreinigungsanlagen in der Industrie. Und auch das Bewusstsein begann sich zu verändern. Erstmals schien die Erfolgsgeschichte von Wirtschaftswachstum und Wohlstand in Frage gestellt. Aber der saure Regen wurde damals besiegt. Er hat sich einfach wieder geschlichen. Übrigens am 15. März 1985 wurde die erste Domain im Internet registriert. Symbolics.com. Das hat den heutigen F1 Zampano Toto Wolff später zu seinem Unternehmensnamen March 15 inspiriert. Toto wird in diesem Buch auch noch börslich eine Rolle spielen. Mein Song des Jahres war West End Girls von den Pet Shop Boys. Mein Kumpel Thomas kaufte damals Vinyl, genau nach meinem Geschmack. Synthpop, Italo Disco. Und er hatte den ersten Release von West End Girls aus 1984. Im Jahr 1985 nervte ich alle damit und 1986 auf dem Album Please released wurde es zu Worldwide Number One. Die besten Songs des Jahres 1985 umfassen laut KI internationale Hits wie We Are The World, Take On Me, Everybody Wants To Rule The World, Money For Nothing, Purple Rain sowie große deutschsprachige Songs wie Rock Me Amadeus und Life Is Life. Letzteres war nicht so ganz meins. Die Sportler des Jahres, Peter Seisenbacher, der später ein bisschen sehr irritierte, und Lisi Kirchler. Wir selbst waren zwar in keiner Sportschule, aber in einer zufällig sehr sportlichen Schule. Es geht um 1220 Wien, Bernoulli-Straße. Direkt neben dem Donauzentrum. Wir waren Schülerliga-Finale im Stadion gegen die Sportschüler in Wien, die Schulbrüder Strebersdorf. Wir haben verloren, waren aber trotzdem Sieger. Wir waren danach beim einzigen Österreich-Auftritt von Diego Maradona Ballbuben. Wir stellten daneben noch Hürdenrekordler Thomas Weimann, Papa von Teamstürmer und Neorapidler Andreas und weiters als Hürdensprinter Norbert Tomaschek. Wir wurden beste Golfer des Landes, Markus Brier, waren extrem schnelle 100-Meter-Läufer, Peter Bossek, ja, der Peter Bossek. Wir waren jung, schnell, fit, ein bisschen lässig und fühlten uns unbesiegbar, auch wenn wir verloren haben. Vielleicht waren wir damals wirklich vom Mindset her unbesiegbar. Es war eine geniale Zeit, in der sich Eltern noch nicht trennten, in der es intakte Familien gab und tolle Musik aus den Boxen kam. Wir tanzten, wir lebten, wir liebten, wir sportelten. Wir hatten eine glückliche Jugend mit unglaublichem Flow. Es ging bergauf mit der Welt und das war zu fühlen, zu spüren. Geile Zeit, wie an der Börse. Nur hatte ich das damals noch nicht mitbekommen. Das sollte sich aber bald ändern. 1986. Ja, ich habe sie geschafft, die Matura in diesem Jahr 1986. Aber erst im zweiten Versuch im Herbst an. Das hatte Auswirkungen. Da ich zwar den Aufnahmetest im Sommer bei der damaligen Erste Bank und Sparkasse mit super Ergebnis geschafft hatte, sowas liegt mir, aber mein sofortiger Einstieg ins Berufsleben unter der Bedingung stand, dass ich dann im Herbst die Matura erledige. Tschernobyl war auch so ein Thema. Während der Matura-Vorbereitung, die natürlich auf der Alten Donau stattgefunden hat, wurden wir höchstwahrscheinlich alle verstrahlt. Das ist jetzt nicht ironisch gemeint, hat mich Jahre beschäftigt und spätere Hautprobleme vielleicht begünstigt. Zum Aufnahmetest noch. Das waren vor allem so Rechenbeispiele, eher Denksport und so Rätsel. Ich habe das von Mama beigebrachte Rechnen immer geliebt und ich bin überzeugt, dass mir das an der Börse und auch im Berufsleben hilft, sehr schnell kalkulieren zu können. Und beim Kopfrechnen gibt es immer so unterschiedliche Taktiken. Unlängst habe ich zum Beispiel mit einem Podcast-Gast das 17 hoch 3 durchgerechnet und wir beide hatten andere Zugänge. Er hat 17 mal 17 gerechnet, indem er 17 mal 10 ist 170 plus 7 mal 17 ist gleich 109, also Zwischensumme 289 errechnete und diese dann wieder mal 10 und mal 7 genommen hat. Also 2890 merken und dann 7 mal 89 ist gleich 2023 zu addieren, um auf das richtige Ergebnis 4913 zu kommen. Ich tue mir leichter, wenn ich es so angehe. 17 mal 17 ist 20 mal 17 minus 3 mal 17. Also 340 minus 51 ist 289. Das geht für mich schon mal schneller. Und dann rechne ich 20 mal 289 minus 3 mal 289, also 5780 minus 3 mal 100 minus 3 mal 11, 867. Auch das ist 4913 natürlich, aber es geht für mich einfach mehr als dreimal so schnell. Ich tue mir nicht so leicht, große Zwischensummen zu merken. Daher ist für mich die zweite Variante schneller und sicherer. Unzählige Stunden im Leben habe ich so mit Kopfrechenspielen gebracht. Habt ihr gewusst, dass 99 mal 99 nicht nur 9801, sondern auch 100 mal 100 minus 100 minus 99 ist? Oder 49 mal 49 nicht nur 2401, sondern auch 50 mal 50 minus 50 minus 49 ist spannend, oder? Das heißt auch, dass 999 zum Quadrat dann 1000 zum Quadrat minus 1000 minus 999 ist. So ungefähr geht's in meinem Kopf vor. Wie auch immer. Ich checkte auch die Matura und damit die Schule. Dies also im Probemonat bei der Bank und muss sagen, diese Schulzeit war eine tolle und wunderbare Zeit, auch wenn die Börse nicht vorgekommen ist. Und das war auch 1986 schade. Der gute Schwung aus 1985 löste eine IPO-Welle aus. MIBA, IFE, Constantia, SC Allerkirchen, Schlumberger, eine frühere Strabag-Variante, Oberbank, BTV, BKS, die Drei-Banken-Gruppe und natürlich Otterkränger für den Durst. Ex-Börsechef Stefan Zapodotzki, also der Zappo, hat da in seiner früheren Bankerrolle große Credits. Ich habe in der Bank mit klassischer Filialausbildung begonnen und als 18-Jähriger musste ich unter anderem immer die Börsenkurse in der Auslage anbringen. Es gab ja kein Internet. Als Zahlenmensch konnte ich mir das merken und das war da schnell intuit. Die ersten Monate in der Bank hatte ich sonst noch nichts mit Wertpapieren zu tun, aber mir schon Lektüre besorgt. Ich zitiere dazu aus einem späteren Börse-People-Podcast mit Florian Laszlo. Wir sollten, und das ist mir auch ein persönliches Anliegen, kurz über deinen Vater sprechen, Florian. Er ist ein Pionier der Finanzberichterstattung im Dachraum und im Speziellen in Österreich. Wie gesagt, ich bin mit dem Börsenkurier und dem Topgewinn damals ins Aktiengeschäft gekommen, 1986. Sprechen wir mal kurz über deinen Vater, Dr. Herbert Laszlo. Und Florian antwortet, ja gerne, das ist eine ganz lustige Geschichte, die noch viel früher als unsere Berufswege sich gekreuzt haben, begonnen hat, weil mein Vater, auch als studierter Jurist, dann eben in den Journalismus hineingekommen ist und nach diversen Stationen eben in den 1960er Jahren auch schon mal Chefredakteur des Börsenkurier war. Ich wusste das nicht. Florian, ja, das habe ich mir gedacht. Dann gab es aber einen Streit über die redaktionelle Linie und mein Vater war durchaus jemand, der dann seinen Weg gegangen ist. Er hat die Chefredaktion des Börsenkurier zurückgelegt oder zurücklegen müssen. Auf jeden Fall hat man sich in Uneinigkeit getrennt. Er hat ja gemeint, dass es nicht lange gut gehen kann auf dem Weg. Es hat dann durchaus 15 Jahre oder fast 20 Jahre gedauert, bis dann tatsächlich nach mehreren Eigentümerwechseln mein Vater gefragt wurde, ob er nicht den Börsenkurier kaufen möchte. Das war im Jahr 1985 und natürlich eine ganz furchtbare Gewissensfrage für ihn, weil jeder Chefredakteur, der geschasst wurde, wünscht sich, dass einmal dann der Eigentümer kommt und sagt, es tut uns wirklich leid, möchtest du nicht wieder übernehmen und das Medium übernehmen? Auf den moralischen Sieg war mein Vater immer sehr stolz gewesen. Ich habe dann gesagt, das ist mir auch mal so passiert. Stichwort Styria kommt später. Entsprechend ist er zu seiner Frau, meiner Mutter, gegangen und hat gefragt, lässt du dich scheiden, wenn ich jetzt den Börsenkurier kaufe? Und meine Mutter hat ihn dabei unterstützt, wohlwissend, dass es trotzdem ein großer Schritt ist, sagt Florian, und ein schwieriges Geschäft, weil es ja eigentlich auch ein anderes Hauptgeschäft gab. Also es war mehr Privatvergnügen als eine Businessentscheidung. Statt dem Ferrari hat er sich das Medium geleistet und ist dann 1985 eingestiegen und hat den Börsenkurier zu dem gemacht, was er heute ist. Immer auf einer Linie bleibend, selbst unter Missachtung der Anzeigeninteressen. Ich? Wunderbar. Ich bin 1986 in dieses Geschäft eingestiegen als junger Bankmitarbeiter und man musste den Börsekurier lesen. Rückwirkend gesagt, Herbert Laszlo, dein Vater hat auch Glück gehabt, aber das Glück des Tüchtigen. Weil die Wiener Börse ist eben plötzlich erwacht, Jim Rogers und alles Mögliche in der Folge. Ich freue mich immer über solche Sachen, wenn man unternehmerischen Mut zeigt und dann auch belohnt wird und freilich durch gute Arbeit auch das zu einer schönen Marke ausgebaut hat letztendlich. War der Börsenkurier davor auch ein auf Wien konzentriertes Produkt, weil der Verlag Hoppenstedt ist jetzt eigentlich nicht zwingend österreichisch. Florian, es war der Wiener Börsenkurier, also inhaltlich ja, eindeutig, aber deutlich breiter und hatte bei der Gründung 1922 zwar die Wiener Börse, aber natürlich einen europäischeren oder deutschsprachigeren Fokus als in den 80er Jahren. Mein Vater war auch immer sehr stolz darauf, dass er ein Medium aus Deutschland wieder zurückgeholt hat nach Österreich. Zum Thema Musik gibt es aus dieser Zeit eine feine Anekdote aus der ÖMV, das sage ich wieder nur ich, damals mit Ö und noch nicht an der Börse, also die ÖMV. Ich erfuhr sie Jahre später. Also einer der liebevollsten, witzigsten und eloquentesten Menschen am Wiener Kapitalmarkt war Hermann Michelitsch. Als langjähriger Kommunikationschef der ÖMV in einer Zeit vor Internet und Bloomberg-Kürzeln war man auf die zwei Pünktchen über dem O sehr stolz, hatte er stets viel um die Ohren, weil er sich, wie ich das gerade ja besonders liebe, zusätzlich dem Sportsponsoring verschrieben hat und dessen Einbau in umfassende Kommunikationskonzepte verschrieben hat. Da war er Pionier, der Meister der Aktionen abseits des Mainstreams. Aktionen, an die man sich erinnert. Wir haben uns in seinen späten Jahren öfter stundenlang unterhalten. Michelic ist 2015 im 76. Lebensjahr verstorben und meine Lieblingsgeschichte ist eben eine aus 1986. Damals hatte Michelic den Videodreh von Gianna Nannini in der ÖMV-Raffinerie Schwechat zu betreuen. Es ging um die Bilder zu einem Welthit. Bello e Impossibile. Die Story, die Michelic köstlich aufbaute. Er hatte zwischenzeitlich immer wieder Presseanfragen und konnte nicht so recht aufpassen. Und natürlich hatte er auf das absolute Rauchverbot, was bei Raffinerieluft ja eigentlich nicht verkehrt ist, hingewiesen. Aber einer der Herren aus Giannas Band musste sich plötzlich unbedingt eine anheizen. Gedachte so, in ihm, Michelic, habe es in der Sekunde das Kopfkino namens Oof. Jetzt fliegt uns die ganze Hütte in die Luft gespielt. Aber ein laut ausgesprochenes Ah! Ein schneller Sprint zum Übeltäter, der dann behutsamst ausdämpfte. Schwein gehabt. Ich habe mir dann nach unserem Treffen, ich glaube circa 2012, das Video, das ich als 18-jähriger X-Fach gesehen habe, gab ja aus der Wurlitzer nix, über YouTube erneut gegeben. Und ich sage nur, schaut euch das ÖMV-Setup an. Herrlich. Die besten Songs von 1986 waren laut KI eine Mischung aus Pop, Rock und Dance mit Hits wie Take My Breath Away, Living on a Prayer, Papa Don't Preach, Kiss, Rock Me Amadeus noch einmal, während in den deutschen Charts Falco mit Genie noch einmal, dann Ohne Dich, Lessons in Love dominierte. Österreich feierte Chris Normans Midnight Lady an der Spitze der Jahreshitparade. Ui. Ich war damals noch immer ein Pet Shop Boy, bin es eigentlich auch geblieben. Mit meinem Kumpel Michi wurde einiges aufgenommen. Ich durfte beim Schulabschlusskonzert auf dem Schulkeyboard Whiter Shade of Pale beisteuern. Hatte das gute Ding zum Proben daheim und da entstand viel Spannendes. Und Sport? Sportlerinnen des Jahres wurden die heutige ÖSV-Präsidentin Roswitha Steiner sowie Michael Hatschiew. Mein Highlight war die Teilnahme am Vienna City Marathon. Wieder mit Kumpel Michi, beide waren wir im Saft und haben im Training so circa 2x10, 2x20 und 1x30 Kilometer gemacht. Beim Rennen selbst hat es minus 2 Grad und dank der ersten Hälfte meinem noch immer schnellsten Halbmarathon konnten wir die zweite Hälfte dank dem Mann mit dem Doppelhammer zu Fuß gehen und es wurden noch immer 4 Stunden glatt. Das war rund um die Matura und ich kann mich erinnern, dass ich den nächsten Tag nur mit dem Hintern die Stiegen in der Schule abwärts konnte. Bergab gehen ging nicht und die Tennisschuhe konnte ich nach dem Marathon ebenfalls wegwerfen. Die Zehen fast, aber die haben sich wieder erholt. Es war ein Year of Change für mich. Ich bin glücklich, sportbesessen, musikverliebt und zufrieden ins Arbeitsleben eingestiegen und die Börse, die man mir bisher vorenthalten hatte, sollte mein Umfeld werden. Das war fix. 1987. Im Jahr 1987 machte ich weiter meine Ausbildung in der Bank, bis zum Herbst noch alles ohne Wertpapiere beim Kunden und auch im Herbst aber aus anderem Grund. Jedoch habe ich begonnen, Aktien zu kaufen, dazu auch Optionsscheine, das war eine Spezialität an der Wiener Börse. Und das durchaus auch mit Anfängerglück recht hohe Gewinne im Prozent. Ich gab das Geld zunächst für Gewand, damit ich in der Bank was gleich schaue, aus. Und dann für ein Auto. Und dann nur noch für Musikinstrumente. Es war die Zeit eines Yamaha DX7, die Zeit von Roland Drumcomputern und ein Mehrspurrekorder von Tascam war das Heiligtum überhaupt. Das Jahr sollte aber im Verlauf auch mühsam werden, denn ich wurde zum Bundesheer einberufen. Ich wollte es klassisch angehen, denn der viel längere Zivildienst war für mich absolut kein Thema. Ich wollte eigentlich meine erste eigene Wohnung haben, aber das habe ich dann wegen der Einberufung verschoben. Im Herbst 1987, ein Jahr nach meinem Start in der Bank, musste ich also zum Heer, Anfang Oktober. Ich hätte mir das gerne erspart, war ich doch so erfolgreich, wenngleich naiv im Aktien- und Optionsscheingeschäft privat tätig. Doch es war Glück im Unglück, denn 3 Wochen nach meinem Start beim Heer kam der 19.10.1987, der als schwarzer Freitag in die Börsegeschichte eingegangen ist und mir wohl alles mit Wertpapieren gewonnene und wohl mehr wieder geraubt hätte. Da es aber vor der Internet-Ära und schon gar nicht in einer Kaserne die Möglichkeit gegeben hätte, spekulative Positionen zu überwachen, habe ich alles vorher verkauft und mich auch emotional für die erwartet schwere Zeit wieder von meinem damaligen Hobby verschüsst. Das war großes Glück. Weniger leibend verliefen die ersten Wochen in der Kaserne. Da wird man angeschrien, eingeschüchtert, schikaniert, emotional natürlich nur nicht körperlich und zu maximal Unsinnigem vergattert. Ich hatte erstmals im Leben, sorry für die Worte jetzt, wirklich mit seltsamen und irritierenden Gestalten zu tun. Und damit meine ich eigentlich gar nicht die Unteroffiziere und Offiziere. Vielleicht ist das die Übung dabei. Ich habe mich dann jedenfalls rasch verletzt, denn als einer, der jahrelang stundenlang am Tennisplatz gestanden ist, kann so ein Tennisarm schon wehtun plötzlich bei einer Überanstrengung. Und so litt ich unter einem Tennisarm, was mir zwar nicht alle glaubten, mich aber vom Jäger zum Kompanieschreiber machte. Und ab dann war plötzlich alles gut, weil ich auch die Dienstpläne der Ausbildner verwaltete. Die Hand, die durfte ich nicht belasten, dafür Runde um Runde am Sportplatz laufen. Ich wurde da richtig schnell, bin mal 5 Kilometer in unter 17 Minuten gelaufen. Und ich hatte lustige Aufgaben. Ich musste zur Post und einen Brief an eine andere Kaserne für eine Truppenübung abgeben. Der war schwer, hatte Gewicht und so musste ich dafür viel Bundesheergeld auslegen. Ich wollte einen Beleg dafür. Die Postmitarbeiterin meinte, das könne sie machen, aber sie müsste mir den Beleg ebenfalls vergebühren. Das war natürlich okay für mich und so wollte ich einen Beleg für den Beleg. Dann hat sie irgendwann angesichts eines maximal entspannten Vis-à-vis im Bundesheer-Dress aufgegeben. Zeit im bürokratischen Österreich hatten wir beide, aber Beleg für Beleg für Beleg schreiben ist auch deppert. Was ich beim Heer lernte, ist sich zu arrangieren. Geben und nehmen quasi, und so bekam ich eine durchaus mächtige Position, bald einen Heimschläfer-Deal, durfte sogar vor den 6 Monaten abrüsten und wurde nie wieder einberufen. An der Börse ging es indes heftig zu. Ein Zeitzeuge ist der langjährige S-Immo-Chef Ernst Wedowski, der just am Crashtag 19.10.87 das IPO machte. Ernst später mal bei mir im Podcast. 1987 begann dann die Zeit an der Börse. Wir sind bei einem Gewinnschein Produkt bemerkenswerter exakt am 19.10. an die Börse gegangen. Freilich wussten wir bei der Terminisierung nicht, dass genau dieser 19.10. als schwarzer Montag in die Geschichte eingehen sollte. Der Dow stürzte um 22% ab. Wir konnten nichts dafür, aber sowas härtet ab. Auch der alles andere als wortkarge Investor Gregor Rosinger, ich lernte ihn erst Mitte der 10er Jahre kennen, erinnert sich an diese Zeit. Ich war mit einer Short-Strategie im Markt, als der Börse-Crash 1987 kam. Meine Puts sind explodiert, ich habe mir eine goldene Nase verdient. Ich kann mich noch gut erinnern, ich bin damals durch die Grazer Innenstadt gezogen. Ich bin kein Grazer, muss ich dazu sagen, aber ich war damals in Graz, weil ich studiert hatte in Graz. Ich habe studiert, obwohl ich schon als Investor tätig war und davon gelebt habe. Ich ging also mit der Champagnerflasche herum und wollte eigentlich mit ein paar Bankern eines Bankhauses, das dann leider nachher insolvent geworden ist, feiern. Ich habe nicht verstanden, dass die auf der anderen Seite waren. Denen war nicht nach Feiern zumute. Rosinger Ende. Trotzdem wurde hinten raus im Jahr wieder alles halbwegs gut. Nachdem im April Tiroler Loden, im September Holtex, im Oktober die damals großartige Radex und die später großartige Simo an die Börse gegangen waren, kam im Dezember der große Brocken, die ÖMV, die damals unglaubliche 1,32 Milliarden Schilling erlöste, heute wenig. Da gab es Anekdoten von Franz Kubik, damals der Investmentbanker für IPOs. So fand auch im Burgenland eine Roadshow für private Anleger statt. Das Präsentationsteam der OMV hatte in den vorangegangenen Wochen in kürzester Zeit schon viele Kilometer für die Vorstellung der Gesellschaft und der Privatisierung abgespult. Auf den letzten Schritten zum burgenländischen Event sagte Frau Maria Schaumeier, damals CFO der OMV, wissen Sie, worauf ihr jetzt Lust hätte? Ich hätte Lust auf ein Gulasch und ein Bier. Und das Gulasch blieb Thema. In einer Präsentation vor institutionellen Investoren wurde Herr Grünwald von der ÖAG, heutige ÖBAG, 1987 mit vielen Fragen konfrontiert. Unter anderem ergab sich folgendes Frage-Antwort-Duell. Herr Dr. Grünwald, glauben Sie nicht, dass die ÖMV-Aktie teuer ist? Konter Grünwald, ich glaube, dass eine Aktie mehr als ein Gulasch kosten sollte. Herr Dr. Grünwald, glauben Sie nicht, dass die ÖMV zu groß für Österreich ist? Antwort Grünwald, wenn dem so wäre, dann müsste ich Sie fragen, ob Bayern nicht zu klein für BMW ist. Also cooler Typ, ich habe ihn leider nicht kennengelernt. Ich kenne diese Stories alle nur vom Hörensagen, habe aber trotzdem IPO-Zeichner an meine Bankfiliale vermitteln können. Kannte ich doch viele Mitarbeiterinnen der ÖMV aus dem Sport und dem Freundeskreis. Ausgefüllt haben andere, aber hingebracht habe ich viele. Sportler des Jahres wurden 1987 Sigrid Wolf und Andi Felder. Mit Tennis habe ich wegen dem Tennisarm passiert, dafür aber viel Musik gemacht mit den davor gekauften neuen Keyboards. Mein Kumpel Michi und ich hatten die 7 Burger Sessions, weil wir beide in der Donaustädter Siebenbürgerstraße wohnten. und wieder KI. Die besten Songs 1987 waren global und in Deutschland geprägt von Pop-Hymnen wie Whitney Houstons I Wanna Dance With Somebody, Madonna La Isla Bonita, Desi Les, Voyage, Voyage, It's a Sin von den Bad Shop Boys und Rick Astley's Never Gonna Give You Up. Aber auch rockigeren Hits wie Living on a Prayer noch einmal, Balladen wie Nothing's Gonna Stop Us Now. Ich selbst war damals als Synthie-Pop-Fan und New Romantic gut versorgt. Aber auch die computerprogrammierten Bässe von Stock Aitken, Waterman, Rick Astley zum Beispiel, taten es mir an. Ich hatte ja sonst nicht viel zu tun, Bundesheer. Finally war es ein wildes Jahr, dieses 1987. Dass ich keine Karriere beim Heer anstreben würde, war klar. Ich freute mich auf den Return zur Bank. 1988. Bis März des Jahres war ich noch für das überragende Bundesheer tätig, aber viel von daheim aus schon. Ich habe mich parallel wieder eingelesen, was die Wertpapiere betrifft, denn ich wusste, dass ich das weitermachen will. Und so war es dann nach meiner Rückkehr in die gleiche Filiale in Wien-Donaustadt auch bald soweit. Die vielen ÖMV-Orders waren ein Pluspunkt und ich durfte fortan selbst Zeichnungsaufträge entgegennehmen. 1988 gingen die CAIMO Hild, Grass, die Auer, Vogel und Not, VKW, Residenz und im Q4 als Highlight der Verbund an die Börse. Dazu wurden bereits 1987 die Vorboten gelegt. Dies mit einer Novelle zum zweiten verstaatlichten Gesetz. Ab jetzt mussten nur noch 51% der Anteile an EVU im Eigentum von Gebietskörperschaften stehen. Und so gingen 1988 die VKW und der Verbund an die Börse. 1989 sollte die EVN folgen. Vor allem die Verbundtransaktion hat mich schwer beeindruckt. Sie war in drei Tranchen, kompliziert, ein bisschen bürokratisch, aber super. Bottomline, man musste sich einlesen, um erklären zu können. Das war genau meins. Und die ÖMV-Zeichner wurden zu Verbundzeichnern. Ein Wegbegleiter und Zeitzeuge ist auch Markus Fröhlich. Er erzählte mir später Folgendes. Das Jahr 1988 war bei mir das Jahr, in dem ich erstmals direkt mit dem Thema Kapitalmarkt in Berührung kam. Nach Abschluss am BRG Knittelfeld studierte ich für einige Monate an der Montan-Universität in Leoben. Ertappte mich jedoch immer häufiger selbst dabei, dass mich Wirtschaftsnachrichten viel mehr interessierten als alle anderen Arten von News und dass ich mich mit viel mehr Freude in betriebswirtschaftliche Unterlagen einzulesen begann, als die technischen Skripten in die Hand zu nehmen. Und so freute es mich riesig, dass ich sehr zeitnah die Möglichkeit bekam, meine berufliche Laufbahn in einer regionalen Raiffeisenbank zu starten. Kundenbetreuung und Anlageberatung standen hier nach einigen spezifischen Ausbildungen rasch auf den Plan und machten mir sofort viel Freude. Steigerten mein Interesse weiter und prägten danach meinen gesamten beruflichen Werdegang. Und so viel darf ich vorwegnehmen. Niemals habe ich bereut, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Mir macht das Investmentgeschäft inzwischen beruflich etwas stärker kombiniert mit Immobilien unverändert sehr viel Freude. Erste Investments. An meine ersten persönlichen privaten Wertpapierinvestments im Jahr 1988, das sagt übrigens immer noch der Markus Fröhlich, erinnere ich mich noch ganz genau. Es waren Aktien von Lenzing und es war ein Optionsschein auf einen Aktienfonds. Geheißen hat er, glaube ich, Sparkassen-Optionsschein 1986-1992 auf den österreichischen Aktienfonds Vienna Invest. Dass diese Phase eine sehr gute Phase für die Wiener Börse war, hat wahrscheinlich zusätzlich zu meiner Begeisterung beigetragen. Übrigens gab es damals ein Wertpapier, das ich heute in dieser Art nicht mehr kenne, nämlich einen Optionsschein auf einen Optionsschein. Ich bin mir recht sicher, dass es ein Call auf einen Lycam Call war und dass es Hyper-Optionsschein geheißen hat. Fröhlich Ende, Drastil weiter. Ja, mit dem Sparkassen-Opti 86-92 hat Markus auch mein liebstes Wertpapier ever angesprochen. Der Schein hatte eine negative Prämie und konnte tagtäglich arbitriert werden. Für die Nerds, das hatte nur Nachmittagsrisiko, da Fonds wie der Vienna Invest einen Tag später bewerteten und so ist diese Arbitrage auch in 9 von 10 Fällen gut gegangen, was schließlich die erste bescheidene eigene Wohnung im Heimatbezirk ermöglichte. Es war der Stadtrand und völlig zufällig in jener Gasse, in der ich 3 Jahrzehnte später nochmal wohnen sollte. Und das Bundesheer? Nach einem Sommerfest an der Alten Donau haben meine Kumpels Michi, Matthias und ich ein paar Silvesterraketen besorgt und beschlossen, die ehemalige Kaserne anzugreifen. Also quasi die Raketen in den Kaserneninnenhof geschossen. Da ich kurz davor Insasse war, wusste ich, dass da nichts los war. Trotzdem war es lustig, wie nach und nach alle alle die Lichter angegangen sind und die Lage gecheckt wurde, wie bei Monty Python. Wir sind natürlich geflüchtet und Jahre später wurde diese Kaserne neben dem Donauzentrum stillgelegt, teilweise abgerissen und zu Wohnungen umgebaut. Ob das wegen der mangelnden Verteidigungsreaktion im Zuge unserer Raketenaktion war, ist nicht übermittelt. Ich vermute aber, die Stadt Wien reißt gerne etwas nieder, verdichtet und macht Wohnungen draus. Das ist eine Art Hobby der Stadt Wien. Sportler des Jahres wurden erneut Peter Seisenbacher, oui, und erneut Sigrid Wolf, super. Die besten Songs 1988 waren eine Mischung aus Pop-Balladen und Rockhymnen, angeführt von globalen Hits wie George Michaels Face, Man in the Mirror, Sweet Child of Mine, Need You Tonight, dann Girl You Know It's True, Macho Macho. Alles in allem ein Jahr, in dem es für meinen Geschmack also musikalisch gefühlt deutlich nach unten gegangen ist. Dafür bin ich erstmals tiefer in das Schaffen der Beatles, Bee Gees, Neil Young und vor allem vom frühen David Bowie reingekippt. Dazu auch Joy Division und The Cure, also nicht mehr nur Synthie-Pop. Wir haben auch viel aufgenommen in weiteren Seven Burger Sessions, weil ein Jahr später bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen. Mädels und Börse wurden wichtiger als Musik. 1989. Nach 1985 wurde 1989 zum zweiten Superjahr für die Wiener Börse in den 80ern. Österreichs Highflyer-Tabelle las sich damals wie folgt. Erster Porsche-Vorzug 552% plus, zweiter Porsche-Stamm 533% plus, dritter Universale 521% plus. Und der rückgerechnete RTX, den gab es ja damals noch nicht, stieg von 536 auf 1122 Punkte. Start war er dann erst 1991 mit 1000. Mit Void, Taktextil, Tager, Hild, Pharmazent, Magindag, Zumtobel, IGM und Rad gingen viele kleine Gesellschaften an die Börse. Dazu aber auch und wieder im Q4 die große EVN. Das war ein echtes Highlight. Und auch ein Stresstest, denn kurz davor war das erste IT-unterstützte Handelssystem PATS, Partly Assisted Trading System, live gegangen. Und es hat funktioniert. Die Hoffnung hieß damals Gorbatschow mit seiner Glasnost. Die Investmentstory Österreichs war immer schon stark mit CEE-Chancen verbunden. Und weil der Wind gut war, gab es auch bei der ÖMV eine Folgeprivatisierung. Hier kommen in einer kleinen Anekdote die bereits erwähnten Franz Kubik und Hermann Michelitsch ins Spiel. Kulisse, eine große Villa in Salzburg als Roadshow für private Investoren. Es war an diesem Tag heiß, sehr heiß, sowohl draußen wie auch drinnen. Michelitsch fragte Kubik vor Beginn seiner Präsentation, ob er nicht die Herren einladen sollte, ihre Sakkos auszuziehen. Kubik antwortete, dass das nicht ginge, da es sich um eine Veranstaltung von Managern und Bankern handle. Danach war Kubik an der Reihe. Angesichts der vielen Schweißperlen auf den Stirnen einer Vielzahl von Herren und den gelockerten Krawatten begann er mit seinem Referat. Meine Damen und Herren, nicht nur die ÖMV-Aktie ist heiß, auch hier im Saal ist es heiß. Wenn Sie wollen, können Sie... Das Einverständnis der anwesenden Damen voraussetzend ersuche ich die Herren, sich ihrer Jacketts zu erledigen. Die verbale Rüge von Michelitsch, diese soll nicht druckreif gewesen sein. Ich war längst mittendrin und EVN und ÖMV waren die Renner. Dazu wurden internationale Staatsanleihen, Dollar, Kandollar, Australdollar mit hohen Zinsen zum Hit und Immobilienwerte mit thesaurierendem Ansatz ebenso. Einen Schock gab's auch, denn unsere Filiale in Donaustadt wurde überfallen, mir wurde ein Revolver ins Gesicht gehalten oder eine Pistole, ich weiß das nicht. Das Szenario war stressig, weil das Baby einer Kundin die ganze Zeit schrie. Als der Bankräuber flüchtete, rannte ich zu früh nach, weil ich die Glastüren versperren wollte. Er drehte sich nochmal um, kam aber nicht zurück. Ich hatte Glück und bekam zu Recht eine Schelte, man soll nicht den Helden spielen. Das wollte ich auch nicht, aber gut gemeint ist eben nicht immer klug. Damals gab es eine Tageszeitung namens Täglich Alles und ein Foto aus der Überwachungskamera mit Kolleginnen, Kundinnen und mir am Boden war mein erstes Mal in einer Zeitung. Mit meinem geliebten Tennis hatte ich aufgehört, es ist sich nicht mehr ausgegangen zu trainieren und Wochenenden mit Meisterschaft oder Turnieren zu verbringen. Auch für die Musik war in der eigenen Wohnung nicht mehr viel Zeit. Keyboards und Aufnahmen, das war zu anstrengend. Aber so Gitarren-Sessions wurden immer mehr. Und wieder die KI. Die besten Songs 1989 waren Like a Prayer, She Drives Me Crazy, Lambada, Looking for Freedom, The Look, Dressed for Success. Dazu Miss You Much, Straight Up, We Didn't Start the Fire und Pump Up the Jam. Es wurde also nicht besser und meine Verabschiedung aus der Ist-Zeit schritt fort. Man musste auch in Pink Floyd, Led Zeppelin oder The Kinks eintauchen. Sportlerin des Jahres wurde Uli Meier, Sportler des Jahres Rudi Nierlich. Beide sollten bei Unfällen auf der Piste bzw. im Auto jung ums Leben kommen, was mich sehr berührt hat. Bottomline waren die 80er für mich Romantiker wohl eine der besten Phasen. Die Schule, die Freundinnen und Freunde, der Sport, die Musik, der Jobeinstieg, alles lief perfekt. Dazu eine eigene Wohnung. Und auch der Tennisarm hatte mich in den 80ern nur kurz beschäftigt. Die Wertpapiere und die Wiener Börse sollten aber gekommen sein, um zu bleiben.